Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es gibt Literaturpreise, die den Autoren zwar keine Geldsegen bringen, die aber wie ein Ritterschlag der Branche sind. Und dazu gehört auf jeden Fall der Deutsche Krimipreis. Seit 1985 zeichnet er Autorinnen und Autoren aus, die mit dem Krimi etwas wagen, also etwas Neues ausprobieren. Und wer das in diesem Jahr am überzeugendsten gemacht hat, das wissen wir seit heute. Es ist Thomas Knüver mit seinem Buch Das Haus, in dem Godelia stirbt, in der Kategorie National. Nationaler Krimi auf Platz 1 und ich bin mit Thomas Knüver in Hamburg verbunden. Hallo, herzlichen Glückwunsch, Herr Knüver.
Hallo, guten Morgen. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr darüber.
Sie sind ja literarisch gesehen eigentlich Quereinsteiger, denn Sie sind im Hauptberuf erfolgreicher Chef einer Werbeagentur, haben zwar schon zwei Thriller selbst verlegt und jetzt quasi im Buchmarkt Ihr Debüt und dann gleich sowas. Wie ist es für Sie, diesen Preis zu kriegen?
Das ist tatsächlich eine riesige Überraschung für mich. Ich hatte wirklich auch überhaupt nicht damit gerechnet, auch weil das Buch eigentlich ja, eigentlich wie Sie es auch in Ihrem Intro gesagt haben, gar kein klassischer Krimi ist. Es gibt gar keine Ermittlungsarbeit, es gibt keine Kommissare oder Kommissarinnen. Und dass das Buch, diese kleine Geschichte um die alte Godelia, den Krimipreis gewinnt, das ist für mich schon wirklich allerhand, muss ich sagen.
Ja, mich hat es jetzt nicht so überrascht, denn der Roman ist schon von der ersten Seite an wirklich packend. Nicht zuletzt, weil er sofort Bilder aufruft, die wir von ganz woanders her, nämlich aus dem Fernsehen kennen. Da tobt so eine Flut durchs Dorf. Die Titelfigur Godelia ist in ihrem Haus und draußen, da treibt alles Mögliche vorbei. Und man denkt da natürlich sofort an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Wie haben Sie das erlebt? Kommen Sie daher oder haben Sie da Verwandte oder waren das auch diese krassen Bilder, die Sie einfach im Kopf hatten?
Es sind tatsächlich die Bilder. Ich bin ein sehr visueller Mensch, auch schon immer gewesen. Ich habe Design studiert. Also ich merke, dass meine ganze Kreativität immer durch das Visuelle kommt. Und es ist natürlich auch die verheerende Ahrtalflut. Es sind aber ja mittlerweile leider, es gehört es ja zu unserem Leben, nicht mal sogar nur noch in Deutschland, sondern in Europa dazu, dass wir auch durch die Erderwärmung immer mehr Klimakatastrophen und mehr Überflutungen und Extremwettersituationen haben. Und in den Nachrichten haben mich die Bilder halt schon sehr, sehr mitgenommen. Und dann weiß ich noch genau, war irgendwann mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welcher Flut genau, diese Szene, wo man diese Häuser gesehen hat und das Wasser steht bis zu dem Sims des ersten Stockwerks. Und ich dachte, was wäre, wenn ich jetzt in diesem Haus wäre und wenn ich tatsächlich einen Grund hätte, nicht zu gehen, während alle anderen evakuiert wurden und gegangen sind. Und dann merkt man, das kitzelt so quasi meinen kleinen Autorenkern in mir. Dann möchte ich selber herausfinden, was könnte das für eine Person sein und was kann ihr Geheimnis sein, zu bleiben, obwohl um sie drumherum die Welt untergeht.
Also es geht tatsächlich um dieses lange gedeckeltes Geheimnis in diesem Haus, in dem Godelia lebt. Aber ich fand, es ist schon auch ein Krimi über die Provinz. Also der Ort, der wird zwar bewusst vage gehalten. Man ahnt, das liegt irgendwo im Südwesten Deutschlands. Die Nachrichten da heißen Donau-Nachrichten. Also es gibt schon so Bezüge, aber es bleiben Andeutungen eigentlich. Warum haben Sie sich entschieden, dass man das nicht genau verorten kann?
Das ist der fiktive Ort Unterlingen und ich wollte ein bisschen, dass Unterlingen überall sein kann. Also diese Provinzialität in all ihrer Schönheit und Ruhe, aber auch in den Geheimnissen, die sie verbirgt, das hat für mich auch so was Universelles. Das heißt, ich wollte eine sehr kompakte Geschichte an einem sehr kompakten Ort erzählen, der wiederum eine Relevanz für unterschiedliche Menschen in ganz Deutschland haben kann, weil auch in meinem Austausch mit anderen Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen im Westen, Norden, Süden, Osten kommen, merkt man schon, dass es gewisse, sagen wir mal, kleinste gemeinsame Nenner in der deutschen Provinzialität gibt. Und deswegen wollte ich einen Ort erfinden, der sich irgendwie echt anfühlt, aber es nicht ist.
Aber Sie wollten offenbar auch keinen Regionalkrimi schreiben, denn das ist es auch wieder nicht.
Nee, genau. Es ging, also der Ort ist nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist wirklich Godelia. Und wie ich anfangs auch gesagt habe, es geht gar nicht um die Ermittlungsarbeit, sondern letzten Endes, jetzt springe ich noch mal etwas weiter, ist das Haus, in dem Godelia stirbt, ein Liebesroman. Weil es dreht sich alles um die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, dass sie tragischerweise direkt, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es im zweiten Kapitel schon passiert, ihr Kind verliert. Und nahezu alles dreht sich eben um diesen Verlust, um diese Liebe und was man macht oder vielleicht sogar bereit ist zu machen und durchzustehen, um diese Liebe nicht loslassen zu müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch Gudelia anders dastehen lässt als andere Kriminalromane, dass wir sehr in die Psyche von Gudelia eintauchen. Und die Flut dient sowohl als physische Offenlegung alter Geheimnisse, aber eben auch als metaphorische Offenlegung von unterschiedlichen Geheimnissen, die sie über die Jahre in sich und in ihrem Haus vergraben hat.
Ja, Sie sagen, es ist ein Roman über eine Liebesgeschichte, aber ich fand, es ist auch ein Roman über Trauer, denn diese Gudelia, die hat ja einen schweren Verlust, der ihr ganzes Leben prägt, und ich hatte, Sie zeigen das ganz gut, dass die Leute ja auch Angst vor so großer Trauer haben und quasi solche Menschen meiden. Ist denn Gudelia für Sie eigentlich eine positive Figur?
Gudelia ist für mich eine ambivalente Figur. Das war mir auch extrem wichtig bei Gudelia. Ich wollte in ihr die Widersprüchlichkeit, auch von solchen Gefühlen, die Widersprüchlichkeit von Liebe, wenn sie zum Beispiel auf Trauer trifft, wenn sie auf Verzweiflung trifft. Und Gudelia ist für mich sowohl Opfer als auch Täterin. Sie ist sowohl stark als auch schwach. Teilweise in aufeinanderfolgenden Kapiteln, teilweise in ein und demselben Kapitel ist sie sowohl die dominante als auch die defensive Person. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir extrem wichtig war, weswegen ich es auch nicht als Regionalroman betiteln würde, eher fast schon als Psychogramm von dieser Frau, die ja auch nur in einem Drittel des Buches 81 Jahre alt ist.
Genau, Sie erzählen das ganz raffiniert da auf drei verschiedenen Zeitebenen. Wie haben Sie denn da den Überblick behalten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich benutze ein Tool, das heißt Mural. Das muss man sich so vorstellen wie eine digitale Post-it-Wand. Das habe ich auf meinem Handy, und immer wenn ich schreibe, dann baue ich so kleine digitale Post-its nebeneinander, und die sind farblich gecodet. Also für die Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben, das Buch hat keine numerischen Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, sondern die Kapitel sind getrennt in drei Jahreszeiten, in 1984, 1998 und 2024. Und dieser Duktus wird auch kompromisslos durchgezogen durchs Buch. Das heißt, wir haben immer diesen Jahreswechsel, 84, 98, 24, 84, 98, 24, damit das so eine Art Rhythmik bekommt. Ne? Das hat so ein Dim, 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 Dim. So geht das ganze Buch, und diese einzelnen Jahre, die legen einander offen. Also wenn ich aus 24 spüre ich, dass Gudelia sich in einer gewissen Weise verhält oder denkt. Und im nächsten Kapitel springe ich 40 Jahre zurück zu 1984, und da merke ich, das könnte der Grund sein, warum sie 40 Jahre später so eine Person geworden ist.
Und gerade in diesen früheren Zeitebenen, da habe ich mich sofort in meine Kindheit versetzt gefühlt, wie Sie da so von irgendwelchen Fernsehsendungen oder Snacks erzählen. Da ist man sofort irgendwie drin in dieser Atmosphäre. Haben Sie da nochmal recherchiert oder hatten Sie das noch so parat?
Ich hatte es teilweise parat, teilweise ist es auch noch ein bisschen vor meiner Zeit. Also ich bin auch ein Kind der 80er, aber war dann noch ein Kleinkind. Und ja, ich habe mir auch alte Bravos angeguckt. Da gibt es teilweise online ganz, ganz nette Archive von, wo man sich die Cover angucken kann. Also tatsächlich ist das Cover der Bravo, das ich im zweiten Kapitel beschreibe, existiert tatsächlich mit Nena und den großen Ohrringen und auch mit Deepage Mode. Also das sind schon Sachen, die mir natürlich auch dann beim Schreiben extrem viel Spaß machen, dann nochmal in diese Zeit einzutauchen. Und da merkt man auch, dass ich dann nochmal auf Spotify nochmal die alten Lieder höre.
Und jetzt, beflügelt von dieser Anerkennung des Deutschen Krimi-Preises, haben Sie schon den nächsten Thriller angefangen?
Der ist tatsächlich schon fertig. Fertig ist ja ein sehr dehnbarer Begriff im Verlagswesen. Das Manuskript ist fertig. Ich habe es komplett durchgeschrieben von Anfang bis Ende. Und jetzt ist eben die Frage, nochmal an die Überarbeitung zu gehen und dann auch mit einem Verlag darüber zu sprechen, wie so die nächsten Schritte aussehen. Aber ja, ich kann das Schreiben nicht lassen. Dafür macht es mir einfach viel zu viel Spaß.
Thomas Klüver, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Krimi-Preis und alles Gute nach Hamburg.
Vielen Dank.
Und der Roman, für den Thomas Klüver ausgezeichnet wurde, ist unter dem Titel Das Haus, in dem Gudelia stirbt, beim Pendragon Verlag erschienen. Und auf Platz 2 des Deutschen Krimi-Preises steht Matthias Wittekind mit Hinterm Deich bei Kampa. Und Platz 3 hat Carina Urbach Das Haus am Gordon Place. Und es gibt auch noch die Kategorie internationaler Krimi. Da sind auch zwei Autoren und eine Autorin ausgezeichnet worden. Jake Lamar, Das schwarze Chamäleon, Lavitida mit Maror, ein Krimi aus Israel, und Lisa Cody, die Schnellimbiss-Detektive.